Moin.
Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich hier in dieser Gemeinde bin, habe ich schon vorher gesagt beim Gebet, weil wir hier keine Anzug- und Krawattenpflicht haben. Und das ist super. Dafür bin ich echt super dankbar, weil das wäre bei so einem Wetter auch eine ganz schöne Herausforderung. Ich meine, es geht gerade noch, aber hier im Gewächshaus heizt sich das ja ganz schön schnell aus. Von daher vielen Dank dafür. Das ist super. Schön, dass ihr auch da seid, dass du da bist. Gerade an so einem Wetter hat man doch auch immer so das Verlangen, vielleicht woanders zu sein. Entweder im kühlen Keller oder irgendwo am See oder wo auch immer. Aber du bist hier und das ist gut. Das freut mich und es freut Gott. Und ich hoffe, es wird dich auch freuen, wenn wir hier auch diesen Gottesdienst abschließen können und du merkst, ja, ich durfte etwas mit Gott erfahren heute. Ich durfte ein Erlebnis haben, etwas, was mir etwas Neues klargemacht hat, was mir etwas Neues aufs Herz gelegt hat. Wir beschäftigen uns ja momentan, zumindest wenn ich hier vorne bin, hauptsächlich mit dem Vater Unser, mit dem Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Und wir sind jetzt so am Ende der ersten Strophe, wenn man das so sagen möchte, vom Vater Unser. Das ist ja zweigeteilt. Mit deinen Aussagen, wo wir auf Gott schauen und mit unseren Aussagen, wo es geht, wie es mir geht und was ich benötige, was ich brauche, dass ich das Gott nennen darf. Und heute sind wir bei der letzten Dein-Aussage beim Vater Unser. Heute geht es um Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wenn man sich das Vater Unser so anguckt, dann sieht man auch, dass diese einzelnen Abschnitte, die einzelnen Aussagen auch wirklich aufeinander aufbauen. Gerade bei so einem Thema wie Dein Wille geschehe, was ja eine ziemliche Herausforderung ist, diesen Mut zu haben, das zu sagen, Dein Wille geschehe. Dazu müssen wir das, was vorher im Vater Unser gebetet wird, auch erstmal annehmen und verstehen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir an diesem Punkt angekommen wirklich auch sagen können, Dein Wille, Gott, nicht mein Wille und nicht der Wille anderer Menschen, Dein Wille geschehe in meinem Leben. Dazu gehört das Verständnis, mit was für einem Gott habe ich es da zu tun. Das ist die erste Aussage, unser Vater im Himmel. Und dass ich weiß, wie ich zu diesem Gott stehe, dass er wirklich mein Vater ist, dass ich diese Beziehung mit ihm aufbauen durfte. Und entdecken durfte, dass er mich lieb hat. Geheiligt werde dein Name. Ich weiß, dass ich es mit dem Schöpfer des Universums zu tun habe. Mit dem Herrscher dieser Welt. Mit dem, der absolute Macht und Autorität hat. Und dass es mein Wunsch ist, sein Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln als sein Ebenbild. Das ist ja das, was ich aussage, wenn ich sage, geheiligt werde dein Name. Die Selbstaufforderung, Gottes Wesen in diese Welt zu spiegeln. Und dann vom letzten Mal, dein Reich komme, Gottes Reich, das sich verwirklicht durch Menschen, die bereit sind, Gott treu nachzufolgen. Und dass ich das für mich annehme und dass ich selbst einer dieser Menschen sein möchte, der Gottes Anspruch über mein Leben akzeptiert und der möchte, dass noch mehr Menschen auch Teil dieser Bewegung, dieser Gemeinschaft auch werden. Und dann kommen wir zu der Aussage, um die es heute geht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also hier werden zwei Sphären genannt, zwei Bereiche. Einmal der Himmel, wo Gottes Wille gelebt wird, wo Gottes Wille umgesetzt wird. Und davon getrennt ist die Erde. Und das finde ich so spannend, wenn man sich damit beschäftigt, Himmel und Erde. Das ist eben der grundlegende Unterschied zwischen beiden. Dass im Himmel Gottes Wille 100% umgesetzt wird. Und auf der Erde nicht. Sondern dass es hier auch eben Bereiche gibt, wo dieser Wille Gottes nicht gilt und nicht zählt und nicht angenommen wird. Und wir sehen dann später, wenn wir in die Zukunft gucken, in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da sehen wir etwas Faszinierendes, dass nämlich der Himmel auf die Erde kommt. Und dass diese Unterscheidung zwischen Himmel und Erde nicht mehr gelten wird am Ende der Zeit. Wenn die Ewigkeit anbricht, dann bedeutet das, dass der Himmel quasi aufgelöst wird und Gottes Herrschaft, Gottes Gegenwart kommt hier auf die Erde zu uns und überall wird Gottes Wille umgesetzt, sein Reich aufgebaut. Aber was ist das, der Wille Gottes? Was ist das, wovon wir hier eigentlich sprechen, wonach ich mich hier sehne, dass es umgesetzt wird? Dein Wille geschehe. Das kann sehr vieles im Detail bedeuten, aber es bedeutet eine Sache auf einer ganz grundlegenden Ebene. Und daraus ergibt sich dann der Rest. Daraus ergibt sich dann das, was es für mein Leben ganz praktisch bedeutet. Was ist der Wille Gottes für uns Menschen? Er hat uns das mitgeteilt. Wir müssen nicht spekulieren. Wir müssen nicht in unseren Gefühlen suchen, was könnte das denn sein? Wir müssen nicht uns in irgendwelchen vielen Büchern schlau machen, auf den Weg machen, meditieren. Wir haben es in Gottes Wort. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er dem Menschen einen Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag, dieser Wille Gottes, gilt bis heute unverändert fort und ist das, worum es geht. Und daraus ergibt sich alles andere. Was ist der Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat? Ich will Menschen machen, mir zum Ebenbilde. Das hat er dem Menschen mitgegeben. Und dass die Menschen diese Erde, diese Welt in seinem Sinne verwalten. Das ist Gottes Wille für die Menschheit, für uns Menschen. Und dieser Wille, der soll umgesetzt werden, auch für uns, auch noch heute. Dass wir Gottes Größe, Gottes Wesen, biblisch gesprochen seine Herrlichkeit, seine Ehre, widerspiegeln durch unser Leben. Das ist Gottes Wille für uns. Und daraus ergeben sich dann viele andere kleine Sachen. Aus diesem Großen ergeben sich die vielen kleinen Aufträge für unser Leben. Die vielen Herausforderungen für unser Leben. Was bedeutet das ganz konkret für mich in meiner Situation? Für mich, Karl Karzelek, der ich 35 Jahre alt bin, verheiratet bin, einen Beruf habe, ich habe Kinder, ich habe Freunde, ich habe einen Ort, in dem ich lebe. Was bedeutet das ganz konkret für mich? Und das ist dann eben auch für jeden von uns eine ganz eigene Herausforderung, zu fragen, was bedeutet es, Ebenbild Gottes, ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes zu sein, an dem Ort, an dem Platz, wo ich bin. Dein Wille geschehe. Kann sich vielleicht auch die Frage bei dem einen oder anderen stellen, lässt das überhaupt Freiraum für meinen Willen? Muss ich mich selbst komplett aufgeben? Muss ich alle meine eigenen Ideen und Gedanken, alle eigenen Vorstellungen komplett in die Mülltonne werfen und mich nur noch, wenn man es böse sagen will, fremd bestimmen lassen? Ist es das, was hier gemeint ist? Dein Wille geschehe bedeutet, nichts von meinem Willen darf geschehen. Das glaube ich nicht. Und auch das begründet sich im Schöpfungsgedanken in dieser Geschichte, die wir uns ja intensiv angeschaut haben. Was war eben die Absicht Gottes? Dass der Mensch diese Welt eigenverantwortlich im Sinne Gottes verwaltet. Da spielen zwei Sachen zusammen. Ja, wir haben Gedanken Gottes darüber, was gut und richtig ist. Ja, wir haben seine Vorgaben. Ja, wir haben seine Hilfe und Unterstützung, seine guten Richtlinien, aber auf der anderen Seite gibt uns Gott auch Freiraum. Gott schenkt uns Eigenverantwortung. Wir dürfen eigene Entscheidungen treffen. Wir dürfen eigene Ideen haben. Gott hat uns als Menschen Kreativität geschenkt. Und die dürfen wir nutzen, die sollen wir nicht wegpacken, sondern wir sollen sie gebrauchen. Wir sollen uns Gedanken machen. Wir sollen uns das Leben anschauen. Wir sollen uns die Herausforderungen des Lebens anschauen und wir sollen Entscheidungen treffen. Und die müssen wir nicht alle irgendwie erstmal schriftlich uns von Gott bestätigen lassen. Wir dürfen eigenverantwortlich handeln. Gott möchte keine Marionetten. Genau das möchte er nicht. Deshalb hat er uns die Freiheit zur Entscheidung gegeben, die symbolisiert wird und auch ganz praktisch umgesetzt wurde im Garten Eden damals mit diesen zwei Bäumen. Die Entscheidungsfreiheit des Menschen, ja, möchte ich mich am guten Willen Gottes ausrichten und dann mein Leben in diesem Sinne gestalten oder möchte ich das nicht? Diese Freiheit hat uns Gott gegeben. Und Gott hat jedem von uns, hat dir Verantwortung für dein Leben übertragen. Verantwortung, die du annehmen darfst und sollst. Und dass du dein Leben verantwortlich gestaltest. Dass du vor dieser Verantwortung nicht wegläufst, sondern dass du dich ihr stellst. Dass du sie annimmst und dass du sie umsetzt in deinem Leben. Im Sinne Gottes, aber mit der Freiheit und der Kreativität, die Gott in dein Leben gelegt hat. Und wenn man das zusammenfassen könnte, diesen Gedanken ist mir gekommen, Gott gibt dir den Rahmen vor, in dem du dein Leben gut gestalten kannst. Gott gibt dir den Rahmen vor, in dem du dein Leben mit der Freiheit, die du hast, mit der Kreativität, die du hast, im Blick auf die Verantwortung, die du hast, dein Leben gut gestalten kannst. Das ist das eine, was es bedeutet, dass sein Wille geschieht, dass wir auch den Willen zur Freiheit, den Gott für uns geschenkt hat, auch annehmen dürfen und den Willen zur Verantwortung, sie zu übernehmen vor Gott. Aber was bedeutet das praktisch? Das ist alles noch relativ abstrakt. Was bedeutet das praktisch? Und ich möchte dazu einen anderen Text als Hilfe nehmen, einer der Texte, die mich immer wieder sehr herausfordern, wenn ich mich damit beschäftige und der einige Antworten uns auch geben kann, einige Orientierungspunkte, nämlich Römer 12. Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich möchte mal vorlesen, was Paulus da an die Gemeinde in Rom schreibt. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und auch Schwestern, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Das ist sehr dicht gepackt. Ich lese es nochmal vor. Und wenn du eine Bibel hast, ermutige ich dich, das aufzuschlagen und dann nochmal drüber nachzudenken. Angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern, euch selbst als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Ein kleiner Hintergrund zu dieser Passage, das ist so eine Brückenpassage, die gibt es manchmal so in der Bibel, wo Paulus oder andere Schreiber einen Gedanken von vorher bündeln und anfangen zu fragen, was sind die Konsequenzen für das, was jetzt kommt. In den Kapiteln 1 bis 11 hat Paulus über das Gesetz gesprochen. Und die Frage, wie geht es jetzt mit dem Gesetz? Und er hat gezeigt, das Gesetz ist kein Weg zum Leben. Durch das Gesetz, durch das, was Gott den Juden gegeben hat am Berg Sinai und an anderen Stellen, durch das Gesetz kann keiner vor Gott gerecht werden. Das ist kein Weg zum Leben. Es kann uns verurteilen. Es kann uns zeigen, wo wir fehlerhaft sind. Es kann uns zeigen, wo wir Gottes Anspruch nicht genügen. Aber mehr kann es nicht. Das Einzige, was uns rettet, das Einzige, was uns Frieden mit Gott bringen kann, ist das, was Gott selbst getan hat durch Jesus. Dass er Gnade gezeigt hat, dass er Liebe gezeigt hat, dass er Vergebung geschenkt hat. Und daraus kommt dann der Abschnitt Kapitel 12 bis 15, der hier mit diesen Versen beginnt, wo er jetzt versucht zu zeigen, was das nun heißt, nicht mehr aus dem Gesetz zu leben, sondern aus der Gnade Gottes, angesichts des Erbarmens Gottes, wie er das hier formuliert. Also im Blick auf das, was Gott für dich getan hat, möchte ich helfen, dir zu zeigen, was es bedeutet, jetzt Gottes Willen in deinem Leben umzusetzen. Unser Leben ist eine Antwort oder soll eine Antwort sein auf die Liebe Gottes und keine Antwort auf das Gesetz, keine Reaktion auf das Gesetz, sondern eine Antwort auf die Liebe Gottes. Und das formuliert jetzt hier in Vers 1, was ist die angemessene Antwort, wie sieht das aus? Die Antwort darauf, dass Jesus sich selbst hingegeben hat, dass Jesus sich geopfert hat, dass Jesus sein Leben für dich zur Verfügung gestellt hat, die Antwort darauf ist, dass du jetzt dein Leben für Gott zur Verfügung stellst. Als ein Opfer nennt er das hier. Also, dass du dein ganzes Leben vor Gott bringst und sagst, es gehört dir. Das ist der richtige Gottesdienst. Der Gottesdienst äußert sich nicht in Äußerlichkeiten, nicht darin, wie wir unseren Gottesdienst gestalten, nicht wie viele Lieder wir singen und welche Lieder wir singen, nicht darin, wie viele Gebetsteile im Gottesdienst sind, nicht darin, wie viele Predigten im Gottesdienst sind, alles das sind Äußerlichkeiten. Gottesdienst bedeutet, ich stelle mein Leben für Gott zur Verfügung. Das ist das, was die angemessene Antwort ist auf das, dass Gott sein Leben für dich zur Verfügung gestellt hat. Und dass wir unserem Leben dadurch Ziel und Sinn geben, dass wir es ausgerichtet bekommen auf etwas, was gut ist. Und in Vers 2 sagt er dann, was das praktisch bedeutet. Er sagt hier zuerst, gleicht euch nicht dieser Welt an. Es gibt verschiedene Motive dafür, wieso wir Entscheidungen treffen und wie wir jetzt entscheiden, was in dieser Zeit und was für mein Leben und so weiter noch gut und richtig ist. Für manche ist es entscheidend, so zu leben, dass man kein Anstoß für andere ist. Für andere ist es entscheidend, gewissen anderen Vorstellungen zu folgen, egal was die anderen sagen. Und gerade so im christlichen Bereich gibt es so diese Spannung, dass manche Sachen tun, weil alle anderen es auch so machen. Weil das halt nun mal so ist. Weil das in unsere Zeit einfach reingehört. Und dass man anderes ablehnt, weil man sagt, das passt nicht mehr zu unserer Zeit. Das ist doch veraltet. Das ist überkommen. Damit landen wir nicht mehr bei den Menschen in unserer Zeit. Das müssen wir hinter uns lassen. Und das sind keine guten Orientierungspunkte für uns, wo wir fragen, was bedeutet das jetzt, meinen Glauben zu leben? Weder zu sagen, ich tue das, weil die anderen das so machen, noch etwas nicht zu tun, weil man sagt, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Oder genauso auch nicht zu sagen, ich mache das erst recht, weil es den anderen gegen den Strich geht. Alles das bedeutet, ich gucke auf jemand anderen als auf Gott. Ich gucke auf die Menschen in meiner Familie, ich gucke auf die Menschen in meiner Arbeitsstelle, ich gucke auf die Menschen in meiner Umgebung, ich gucke auf die Politik, ich gucke auf die Gesellschaft, ich gucke auf mich selbst, auf mein Herz, auf meine Gefühle. Alles das bedeutet, ich gucke nicht zuerst auf Gott. Aber das, was gut und was richtig ist, sagt Paulus, wird alleine von Gott her entschieden. Also, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Man könnte auch sagen, das ist genauso möglich, lasst euer Denken erneuern. Denn wodurch wird unser Denken erneuert? Nicht aus eigener Kraft. Nicht durch das, was wir zu leisten imstande sind. Dann wären wir wieder bei Leistungsgesellschaft. Weg damit. Brauchen wir nicht. Sondern es ist das Wirken Gottes in deinem Leben. Er selbst kann dein Denken erneuern, weil das so tief geht, dass wir selbst dazu oft gar nicht in der Lage sind. Weil wir noch nicht mal mehr bemerken können teilweise, wo wir uns angepasst haben. Es ist so schwer, aus dem eigenen Kopf rauszugehen und sich selbst von außen zu betrachten. Es ist so schwer, die eigene Brille, mit der man das Leben sieht, abzulegen und sich eine neue Brille aufzusetzen. Das ist etwas, was uns Gott ermöglicht. Und er macht es möglich, dass wir erkennen, wo wir uns nicht mehr auf ihn ausrichten, sondern auf viele andere Dinge, die versuchen, Einfluss auf uns zu gewinnen. Und ich sage euch, es ist vieles, was Einfluss auf unser Denken nimmt und nehmen möchte. Vieles das, was wir in unseren Kopf hineinlassen und das, was wir in unser Herz hineinlassen, und von dort aus wird es unser Leben bestimmen. Denkt mal darüber nach, was ihr auf euch einströmen lasst. Zum Beispiel durch Filme, durch Musik, durch Bücher, die ihr lest, durch die Freunde, mit denen ihr zusammen seid. Alles das nimmt Einfluss auf euer Leben. Ich habe das stellenweise auch erlebt. Ich habe mal ein Album gehört und irgendwann musste ich aufhören, das zu hören. Ich habe es von meiner Festplatte runtergeschmissen und ich habe gesagt, ich darf mir das nicht mehr anhören, weil ich gemerkt habe, wie das meine ganzen Gedanken in Beschlag genommen hat und wie es mich geprägt hat, wie es eine Dunkelheit in mich reinkommen ließ. Und ich musste einen Strich für mich selbst ziehen, um mich zu schützen. Und ich habe mir gesagt, ich darf mir das nicht mehr anhören. Was begegnet uns in unserer Gesellschaft? Und was nimmt Einfluss auf dich? Reflektier mal darüber. Einfach mal zu gucken, was gucke ich mir da gerade an? Mal zu gucken, was lese ich da gerade? Was wird dort vermittelt von dem, wie das Leben zu sein hat? Was für Musik höre ich gerade? Und ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist, weil in manchen Umfeldern, in manchen Gemeinden auch, das so stark angepackt wird, dass genaue Vorgaben dafür da sind, was ein Christ zu hören hat und was er nicht zu hören hat. Und da möchte ich nicht hin. Das wäre der falsche Weg. Das wäre das Gesetz, durch die Hintertür wieder einzuführen. Und das möchte ich nicht. Aber wir haben gute Prinzipien für unser Leben, die Gott uns gibt. Und wir dürfen diese Prinzipien für unser Leben anwenden, um dann in unserer Entscheidungsfähigkeit zu gucken, was entspricht Gottes Vorstellung von einem guten Leben. Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns den Wunsch hat, ein gutes Leben zu führen. Jeder den Wunsch hat, ein Leben zu führen, das sich gut entfalten kann. Das für andere auch positiv ist und für einen selbst. Und wenn das dein Wunsch ist, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dein ganzes Leben an Gottes guten Vorstellungen für dein Leben zu prüfen, in deinem eigenen Selbstinteresse. Was lässt du auf dich einwirken? Lass dein Denken, alles das, was dich beeinflusst und prägt, von Gott bestimmt sein, von Gott geprägt sein, von seinen guten Vorstellungen für ein gutes und erfülltes Leben. Und da Positives in dein Leben hineinzunehmen. Positives, was du durch die Bibel mitnehmen kannst. Durch den Gottesdienst, durch Gebetszeiten, durch gute Menschen in deinem Leben, die Vorbilder sind. Durch gute Bücher, gute Filme, gute Musik. Und wie gesagt, ich werde keine Liste rausgeben von dem, was das bedeutet. Sondern das ist deine Verantwortung, das mit Gott selbst zu prüfen. Aber was ich dir zusagen möchte, ist, norde die Kompassnadel deines Lebens bei Gott ein. Dein Wille geschehe. Ich habe es schon angedeutet, bei manchen Menschen klingt dann an wieder, dass man ebenso das Gesetz wieder durch die Hintertür einführt. Dass man dann doch wieder Vorschriften bekommt, wo man dann hört, das lebe aus der Gnade Gottes. Und damit du ja nach der Gnade Gottes lebst, hast du hier jetzt eine Satzung und Vorschriften, damit du weißt, wie das aussehen kann. Das ist nicht das, was Gott möchte. Und ich möchte euch eine Passage vorlesen aus dem Galaterbrief, wo Paulus das sehr deutlich sagt. In Galater schimpft er mit den Galatern, da ist er ganz heftig, weil sie sich von der Gnade Gottes wegbewegen, hin wieder zu dem, was sie vorher hatten, Gesetze und Vorschriften. Und Paulus sagt jetzt in Galater 3, und da sind noch viele Passagen, die ich hätte zitieren können, aber er macht deutlich, was der Unterschied ist zwischen der alten Zeit unter Mose, unter dem Gesetz, und der neuen Zeit in Christus. Galater 3, die Verse 23 bis 25. Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes, festgehalten bis zu der Zeit, da der Glaube offenbart werden sollte. So hat das Gesetz uns in Zucht oder Gefangenschaft gehalten, bis zum Kommen Christi, damit wir durch den Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dieser Zucht. Stehen wir nicht mehr in diesem Gefängnis. Das Neue Testament ist kein neues Gesetzbuch, das uns vom Himmel gegeben wurde, wo wir dann unser ganzes Leben dran abklappern müssen. Sondern das Neue Testament ist Orientierung dafür, was es heißt, ein Leben im Vorbild von Jesus Christus zu führen. Es gibt uns Beispiele dafür, aus ganz konkreten Situationen heraus, was das jetzt bedeutet, ein Leben zu führen, das im Sinne Jesus ist. Und deshalb ist das Neue Testament natürlich wichtig. Es ist Gottes selbstgeschenktes Vorbild dafür, wie ein Leben aussehen soll im Sinne Jesus. Und deshalb ist es für uns Autorität. Deshalb wollen wir diese Beispiele für uns auch umsetzen. Aber es ist kein neues Gesetzbuch, wo alles von vorne bis hinten geregelt ist, sondern es ist ein Vorbild dafür, wie man jetzt das Vorbild Jesus nehmen kann und es ans eigene Leben anwenden kann, ins eigene Leben anwenden kann, um die Fragen des Alltags und des Gemeindelebens zu bewältigen. Paulus sagt im Neuen Testament, das Gesetz war gut. Es hatte seinen Sinn, es hatte seine Funktion. Und der Grundgedanke dahinter bleibt erhalten, nämlich, dass das Leben Orientierung braucht. Dass das Leben Ordnung braucht. Dass es Regeln im Miteinander geben muss. Dass wir eine Orientierung für uns benötigen. Was wäre denn die Alternative dazu? Das Recht des Stärkeren oder das Recht des Klügeren, Machtmissbrauch und Chaos, alles, was lebensfeindlich und zerstörerisch ist, das möchte Gott nicht für unser Leben. Das wäre ungerecht. Aber was Paulus auch deutlich macht, ist, entscheidend ist die Motivation, wieso ich mich an Gottes Willen ausrichten möchte. Es geht da nicht darum, dass ich Angst habe. Dass ich Sorgen habe, irgendeine Regel zu überschreiten und damit die Liebe Gottes zu verlieren oder meinen Platz bei Gott zu verlieren. Sondern die Motivation ist genau umgedreht. Ich habe Gottes Liebe erlebt. Ich habe erlebt, Gott ist gut. Ich habe das doch gesehen am Kreuz. Gott meint es gut mit mir. Er hat sein eigenes Leben für mich gegeben. Dieser Gott kann es nur gut mit mir meinen. Sonst wäre das nicht zu erklären, was da passiert ist. Er starb am Kreuz für mich. Was lerne ich also über diesen Gott, wenn ich mir das so vor Augen führe? Wenn dieser Gott es so gut mit mir meint, dann werden auch seine Vorstellungen für mein Leben gut und hilfreich sein. Sonst würde das widersprüchlich sein, dann würde das nicht zusammenpassen. Also, wenn ich es mit einem guten Gott zu tun habe, dann sind auch seine Vorstellungen für mein Leben gut. Und wir brauchen dann aber, und das meint Paulus in Galater 3, kein neues Gesetzbuch mehr, sondern wir leben aus dem Vertrauen, aus dem Glauben an Jesus Christus. Und wir nehmen uns ihn zum Vorbild und fragen uns, was bedeutet das für mein Leben? Und Gott traut dir zu, dass du reif genug bist, um mit seiner Hilfe durch den Heiligen Geist und nach dem Vorbild der Apostel im Neuen Testament die richtigen Schlüsse für dein Leben im Sinne Gottes zu ziehen. Das ist das, was Paulus sagt. Das Gesetz gibt uns enge Grenzen. So wie man Kindern am Anfang engere Grenzen setzt oder auch Anfängern in einem Job eine engere Begleitung gibt als Hilfe und als Stütze, damit sie lernen, was jetzt gut und richtig ist. Und je reifer man wird, umso mehr kann man darauf vertrauen, selbst die richtigen Schlüsse und Entscheidungen zu treffen. Nicht dann getrennt von Gott, eben nicht, sondern im Sinne Gottes, in Übereinstimmung mit dem, was Gott für gut und richtig hält. Was ich hier heraus sehe, gerade in dieser Galaterstelle, ist ein großes Vertrauen Gottes in uns. Gott traut dir etwas zu. Gott schenkt dir Freiheit. Gott überträgt dir Verantwortung für dein Leben. Und deshalb möchte ich dir zusprechen, habe den Mut, diese Freiheit weise und gut zu nutzen. Schrecke nicht davor zurück, deine Verantwortung anzupacken, aber immer im Sinne Gottes. Dein Wille geschehe, nicht anhand eines Gesetzbuches, sondern anhand des Vorbildes in Jesus Christus. Und in Römer 12, wenn ich da nochmal zurückkommen möchte, finden wir drei Merkmale, die genannt werden, die uns eine Hilfe sein können, das in unserem Leben umzusetzen. Römer 12, 2 sagt er, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, das ist das Ziel, was der Wille Gottes ist. Und jetzt gibt es hier drei Kriterien. Das, was Gott gefällt. Das, was gut ist, was Gott gefällt. Gott gefällt das, was unser menschliches Miteinander möglich macht. Gott gefällt das, was seiner Umwelt zugutekommt, seiner Schöpfung, die er uns gegeben hat. Gott gefällt das, was uns hilft, unser Leben verantwortungsvoll anzupacken. Und da ist die Frage dann, hat das, was ich tue, positive Auswirkungen auf mich, auf meine Mitmenschen, auf meine Umwelt? Hat es positive Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott? Fördert es alle diese Dinge oder schädigt es das? Das ist ein Kriterium, das wir anlegen dürfen. Dann was gut ist. Dann was Gott gefällt, eben dieses. Macht es Gott Freude? Entspricht es Gottes Vorstellung von einem guten Leben? Fördert es die Beziehung zu ihm? Das, was eben Menschen in Frieden miteinander leben lässt, ist das, was Gott Freude macht. Wo einer nicht zulasten der anderen lebt und wo alle nicht zulasten des einen leben. Wo wir gesunde Beziehungen zu Gott pflegen, weil er uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dann, was vollkommen ist. Also entspricht es dem, wer Gott ist in seiner Vollkommenheit. Entspricht mein Leben, spiegelt es Gottes Wesen wider durch das, was ich tue? Spiegele ich Gottes Wesen wider in meinem Leben, in meinem Verhalten? Oder wenn ich es andersrum drehe, was sagt mein Leben darüber aus, wer Gott ist? Wenn Menschen sich dein Leben anschauen und dann aufschreiben, Gott ist, Doppelpunkt. Was würde dabei herumkommen, wenn sie dein Leben anschauen? Was für ein Gottesbild liest man aus deinem Leben heraus? Also das sind so die Herausforderungen, die wir hier so aus dieser Aussage mitnehmen können. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott gibt dir den Rahmen vor, in dem du dein Leben gestalten kannst. Das andere ist, norde deine Kompassnabel, die Kompassnabel deines Lebens bei Gott ein. Und das dritte ist, nicht anhand eines Gesetzbuches, also nicht aus der falschen Motivation, sondern anhand des Vorbilds in Jesus Christus. Gestalten wir unser Leben. Wir werden gleich die Zeit haben, wo wir durch Lieder auch eine Antwort geben dürfen. Und mitten in diesen Block rein werde ich wieder nach vorne kommen und euch die Gelegenheit geben, zu antworten, zu reagieren. Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben, über die ihr nachdenken könnt. Und vielleicht könnt ihr darauf reagieren. Vielleicht habt ihr etwas, was euch auf dem Herzen liegt. Die erste Frage ist, an welchen Stellen richte ich mein Leben an den Maßstäben und Vorstellungen dieser Welt aus? Wo hat diese Welt mehr Einfluss auf mich als Gott? Dann, in welchen Bereichen fällt es mir schwer, mein Leben an Gottes Vorstellungen auszurichten? Wo merke ich diese Blockade in mir, wo ich nicht bereit bin zu sagen, dein Wille geschehe? Und wieso könnte das so sein? Und Gott schenkt dir Freiheit, und er schenkt dir Verantwortung. Wie fühlst du dich mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Überfordert es dich oder fordert es dich positiv heraus? Amen.